Zu Beginn möchte ich euch heute von meinen Versuchen beim Reifenwechseln erzählen. Jedes Mal, wenn so Ostern ist, Frühjahr, und jedes Mal im Herbst, meistens so Oktober, neuerdings manchmal auch später, wenn wieder Reifenwechsel ansteht für das Auto, kommt der Moment, wo ich nicht mehr drum herum komme, dass ich die Reifen von unseren zwei Autos wechsle. Und jedes Mal, wenn ich es danach geschafft habe, bin ich froh, dass erstmal ungefähr für ein halbes Jahr wieder Ruhe ist. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch das selber macht mit den Reifenwechseln oder ob das die Werkstatt macht für euch. Aber eigentlich kann man da doch gar nicht so viel falsch machen, oder? Oh doch, kann man. Beispiel Nummer 1. Man bereite alles vor, hole das Werkzeug, legt die Reifen schon alle so hin, dass man wechseln kann. Und dann möchte ich anfangen, die ersten 1-2 Radschrauben zu lösen. Und schon beim ersten Reifen passiert Folgendes. Ich krieg die nicht ab. Die sitzen zu fest. So bombenfest. Ich weiß nicht, wer die früher vorher zusammen gemacht hat, ob ich das war. Jedenfalls, wenn man keine Radschrauben lösen kann, kann man es eigentlich auch gleich lassen. Mehrere Versuche, mit aller Kraft habe ich es versucht. Das Auto war gefühlt schon halb vom Parkplatz weggehoben. Keine Chance. Zu fest. Tja, schön war's. Nach mehreren Versuchen habe ich aufgehört, die Reifen wieder reingeräumt. Und so hatte der eine Wagen eben im Winter Sommerreifen. Pech. War in diesem Fall aber auch kein wirkliches Problem. War wieder so ein Anti-Winter. Und im nächsten Frühjahr musste ich dann ja nicht die Reifen wechseln. Ne? Also das war die schöne Seite dieses sonst frustrierenden Erlebnisses. In einem anderen Fall war es so, dass ein Reifen an der Aufhängung derart festgerostet war, dass ich den einfach nicht abgekriegt habe. Die Schrauben waren gelöst, alles. Der Reifen springt mir ja normalerweise förmlich entgegen. Aber da hat sich nichts bewegt. Kein bisschen. Ich habe versucht, dran zu rütteln. Keine Chance. Also blieb es erstmal bei 3 Sommerreifen und einem Winterreifen. Das wurde dann später aber mit fremder Hilfe korrigiert. Keine Sorge, das habe ich nicht getan. Ich habe auch nicht bei dem anderen Auto bei Winterverhältnissen mit Sommerreifen gefahren. Das mache ich nicht. Das ist mir zu gefährlich und auch zu teuer, wenn ich erwischt werde. Und einmal habe ich es auch geschafft, eine Radschraube anscheinend nicht richtig festzuziehen. Meistens ziehe ich sie ja zu fest. Einmal habe ich es anscheinend nicht richtig gemacht, als Bastian Meyer hier noch Pastor war, 100 Meter Luftlinie da in diese Richtung. Nein, in dieser Richtung gewohnt hat, habe ich mal mit dem Auto irgendwas rüber transportiert, kurz nach dem Reifenwechsel. Ich weiß nicht mehr genau, was war. Und dann höre ich nach ein paar Metern nur, wie er hinten schön am Reifen etwas kullert und das so schön Geräusche macht, so ein schönes Klappern. Auch wieder so ein ganz toller Moment. Aber dieses Problem habe ich immerhin schnell erkannt und gelöst und dann die nochmal richtig festgezogen und dann war es weg. War ich fast ein bisschen stolz. Auch nur fast. Übrigens ein kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. Der Johann hat ganz tolles Werkzeug fürs Reifenwechseln. Da geht das ganz schnell und viel einfacher, als wenn man das nur mit Wagenheber und den Radschlüssel macht, so wie ich das immer wieder versuche. Den Tipp habt ihr übrigens aber nicht von mir. Warum erzähle ich euch das? Es geht heute um das Thema Begabungen. Stellt euch mal vor, ich wäre beruflich Kfz-Mechatroniker. Ei, genau. Da wäre ich absolut fehl am Platz. Und ich würde an meinen Gaben vorbeileben. Gar keine Frage. Sicherlich würde ich im Lauf der Zeit an Übung gewinnen. Ja, das denke ich. Und man kann im Leben auch längst nicht immer nur Dinge machen, die einem immer Spaß machen oder wo man stets eine Begabung für hat. Das funktioniert nicht. Aber ein grundsätzliches Vorbeileben an den eigenen Gaben, das ist Talentverschwendung. Und das ist schade, wenn das passiert. Passend dazu habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Titel »In der Gabe leben«. Das Thema mit den Gaben ist nicht gänzlich neu. Dazu finden wir nämlich auch die ein oder andere Passage in der Bibel. Da haben sich Menschen schon früher drüber Gedanken gemacht. Eine Stelle davon aus der Bibel befindet sich im 1. Timotheusbrief, den Paulus an Timotheus schreibt. Und dieser Timotheus war einer der engsten und vertrautesten Mitarbeiter von Paulus. Diesen Brief schreibt er so ungefähr oder kurz nach 60 nach Christus. Und dieser Timotheus, der war in einer Situation, der hatte es nicht leicht, wo er diesen Brief empfangen hat. Der hat in einer Gemeinde gewirkt, wo einige Leute komische Lehren verbreitet haben, die nach Aufmerksamkeit geschrien haben. Da wurden Nebensächlichkeiten zu Hauptsachen aufgespielt und die Gemeinde war verunsichert. Und der Timotheus, der hat sich vom Typ her nicht so leicht getan, damit dagegen aktiv vorzugehen. Der war von der Veranlagung einfach ein zurückhaltender Typ, der von dem einen oder anderen vielleicht auch hin und wieder mal nicht ganz für voll genommen wurde. Und diesen Timotheusbrief schreibt der Paulus an Timotheus, um ihm den Rücken zu stärken und ihn zu ermutigen. Und er erinnert ihn daran, sich nicht ablenken zu lassen und den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt des ersten Timotheusbriefs, auch beim Thema Gaben. Und da lese ich jetzt 1. Timotheus 4, die Verse 11 bis 16. Lehre diese Dinge und schärfe sie den Geschwistern ein. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Ein ermutigendes Wort von Paulus an Timotheus. Und der Beginn dieses Abschnitts macht deutlich, der Timotheus, der war offensichtlich jemand, der eher zur Zurückhaltung, zur Schüchternheit geneigt hat. Entsprechend spornt der Paulus ihn an, zum Mut, zur Festigkeit in seinem Amt als Gemeindevorsteher, kann man sagen. Er spricht hierbei auch das Alter von Timotheus an, was ihm dabei womöglich hinderlich gewesen ist. Genaue Altersangaben zu Paulus und Timotheus haben wir hier nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es aber so gewesen, dass Paulus bereits über 60 Jahre alt war, als er diesen Brief geschrieben hat, und Timotheus war zwischen 30 und 40 Jahren. Das ist etwas überraschend, wenn wir hier lesen, dass der ja anscheinend so jung ist, dass die Leute auf ihn herabsehen. Aber tatsächlich galt man im Judentum mitunter bis zu einem Alter von 40 Jahren als Jugend. Keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Ob das vielleicht mit dem jugendlichen Leichtsinn von Mose zusammenhängt, als er mit 40 Jahren den Ägypter in der Wüste erschlagen hat? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Und das, obwohl Jesus ja mit 30 Jahren sein öffentliches Auftreten begonnen hat. Naja, lassen wir das. Was Paulus jedenfalls klar macht, ist Folgendes. Nicht das Alter ist entscheidend für die Autorität. Auch nicht das Amt des Gemeindevorstehers oder dass Paulus den Timotheus eingesetzt hat. Das hat ihm sicherlich geholfen. Nein, Paulus fügt hier den Charakter und das Vorbild von Timotheus an. Er soll ein Vorbild sein in Wort und Tat, in der Liebe und im Glauben und in seinen moralischen Maßstäben. Das bewirkt Autorität. Denn ein Leben aus Gott schenkt innere Vollmacht, eine nicht aus eigener Kraft herbeigeführte geistliche Autorität. Eine Autorität, die Gott selber schenkt und nicht der Mensch durch sein Machen, durch sein Tun, durch seine Fähigkeiten. Bevor Paulus konkret auf die Gaben von Timotheus zu sprechen kommt, macht er zunächst die Voraussetzung dafür deutlich, nämlich den Charakter. Das Leben nach den Gaben und Talenten, es nutzt alles nichts, wenn das eigentliche Ziel verfehlt wird, nämlich, dass Jesus Christus geehrt wird. Eine Haltung, die geprägt ist von Jesus, das ist der unverhandelbare Grundsatz für sämtliches Leben in der Gabe. Dahinter steckt der Gedanke, den Paulus und Timotheus beide ganz tief im Herzen verankert hatten. Bei allen Begabungen, die Menschen haben, auch großartige Begabungen oder die sie auch nicht haben, der mit weitem Abstand größte und begabteste von allen ist und bleibt Gott selber. Jesus selber hat für etwas mehr als 3 Jahrzehnte hier auf dieser Erde gelebt. Und Jesus war und ist Gott selber. Der kam, der kann und der konnte einfach alles. Die Menschen waren regelmäßig erstaunt, was dieser Jesus alles so kann. Zum Beispiel schon als 12-Jähriger im Tempel, was der alles wusste und konnte. Das hat die beeindruckt. Und dieser Jesus, der hat die größte aller Gaben gegeben, nämlich sein Leben am Kreuz von Golgatha für jeden Einzelnen von uns hier. Damit wir mit ihm leben können, damit wir frei sind von aller Schuld, die uns belastet. Jesus, seine Gabe, hing am Kreuz von Golgatha. Er hat sie für uns hingegeben. Platt gesagt, er ist am Kreuz verfault, damit wir mit unseren Gaben aufblühen können. Das hat Jesus für uns getan. Und wenn du dieses größte aller Geschenke angenommen hast, dann ist die Voraussetzung da, dass du deine Gaben für Gott einsetzen kannst. Dann ist die grundsätzliche Haltung in dir angekommen, nämlich, dass Jesus Christus an erster Stelle in deinem Leben ist. Und aus dieser Haltung heraus ergibt sich dann ein vorbildliches Leben. Kein perfektes Leben, kein fehlerfreies Leben, kein Leben, wo immer alles glatt geht, aber ein befreites mit Fokus auf Jesus Christus. Aus dieser Haltung sind die Voraussetzungen da, dass du Veränderung erlebst. Aus dieser Haltung wächst in dir der Charakter. Und an dieser Veränderung werden sich die Menschen in deinem Umfeld an dir erfreuen können. Und das schafft Autorität. Eine von Gott verliehene und geschenkte Autorität. Das ist es, was Paulus hier meint, wenn er Timotheus schreibt, sei den Gläubigen in allem ein Vorbild. Verweise nicht auf dich und wie toll du bist, was du alles kannst, sondern lebe aus Gott heraus und für ihn. Dann wird schon deutlich werden, in wessen Autorität du wirkst und handelst. Wenn diese Voraussetzung fehlt, dann ist das wie bei einer Deutschklausur oder bei einer Deutscharbeit. Wenn du eine 1 im Aufbau hast, eine 1 im Ausdruck, eine 1 im Elementarbereich, aber eine 6 im Inhalt. Ich weiß nicht, wie gut ihr im Thema Deutschklausuren und Deutscharbeiten seid, ob ihr das schon verdrängt habt in eurem Leben. Ich habe es auch schon so halb verdrängt. Aber in meiner Schulzeit war es noch so, ich hoffe, es ist immer noch so, dass es bei der Deutschnote, bei einer Arbeit, 4 Teilnoten gab. Inhalt, Aufbau, Ausdruck, Elementarbereich. Elementarbereich bedeutet Rechtschreibung und Zeichensetzung, der Grauen vieler Schüler. Und die Gesamtnote, sie konnte nicht besser sein als der Inhalt. Wenn der Inhalt eine 4 war, war das die bestmögliche Note für die gesamte Arbeit, egal wie der Rest aussah. Ich fand das immer total unfair, denn ich konnte Rechtschreibung und Zeichensetzung sehr gut. Ich hatte im Elementarbereich fast immer eine 1. Aber der Inhalt war meist eher so Durchschnitt. Aber wenn man so darüber nachdenkt, ist das doch irgendwo auch logisch. Wenn man das Thema verfehlt, dann nutzt der Rest nicht viel. dann kann das auch noch so schön klingen und so gut aufgebaut sein. Das nutzt nicht viel. Und so ist es auch bei den Gaben und Talenten, wie Paulus hier deutlich macht. Wenn der Charakter fehlt, der Fokus auf Jesus nicht da ist, die Haltung nicht von ihm bestimmt wird, dann wird das Ziel verfehlt. Dann steht da Thema verfehlt. Da hilft's auch nichts, wenn der Rest schön aussehen mag. Ohne Anbindung an Jesus Christus wird das grundsätzliche Ziel verfehlt. Ohne Jesus Inhalt Note 6. Nachdem Paulus diese Grundlage geklärt hat, kommt er dann in den weiteren Versen auf die Gaben zu sprechen. Vor allen Dingen in den Versen 14 bis 16. In Vers 13 sagt Paulus zunächst dem Timotheus, was er konkret machen und umsetzen soll, was seine Gaben sind. Und in den Versen 14 bis 16 ermutigt Paulus den Timotheus dann sehr deutlich, in der Gabe zu leben, die Gott ihm gegeben hat. Denn Gott selber ist es, der ihm diese Fähigkeiten gegeben hat, die er für all seine Herausforderungen braucht. Und das griechische Wort für Gabe, welches wir im Text bei Vers 14 finden, ich klicke hier mal gerade ein bisschen durch, dieses griechische Wort ist das Wort Charisma. Charisma bedeutet Gnadengabe, ein unverdientes Geschenk, welches von Gott ausgeht. Dieses Wort leitet sich wiederum von einem Verb ab, welches freundlich sein und schenken bedeutet. Das Wort selber macht deutlich, wenn ich eine Gabe an mir entdecke, jetzt völlig unabhängig, ob wir es Gabe oder Geistesgabe oder Talent oder wie wir es nennen mögen und was auch die Unterschiede sein mögen. Völlig unabhängig, wenn ich eine Gabe in mir entdecke, dann macht das griechische Wort deutlich, durch jede Gabe bin ich von Gott aus Gnade beschenkt. Seine Freundlichkeit zeigt sich darin, dass er mich beschenkt hat. Deshalb ist jede Gabe ein Grund zur Dankbarkeit und niemals dafür gedacht, sich über andere zu erheben. Wenn wir hier nun noch ergänzend dazu nehmen, was Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 12 über die Gaben schreibt, da schreibt er ein ganzes Kapitel, dann ergibt sich ein umfassenderes Bild. Dort schreibt Paulus, ich skizziere das mal kurz, dass Gott den einzelnen Christen die Gaben zuteilt, wie er es für richtig hält. Das entscheidet Gott, was jeder bekommt. Aber jeder Gabenträger, egal wie begabt er ist, ist ein kleiner Teil eines großen Körpers. Und dieser große Körper ist der Leib Christi, den Jesus erkauft hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, gehört dazu. Und jeder an diesem Körper ist begabt. Jeder wird von Gott mit seiner Gabe beschenkt. Und diese freundliche Gabe dient dazu, dass wir einander, den anderen Menschen am Körper Freude bereiten. Dass ich in meiner Gabe lebe und darin womöglich aufblühe, dann ist das super, aber das tue ich nicht für mich selber. So nach dem Motto, entdecke deine Gabe und du wirst glücklich im Leben. Ja, das will uns manch ein Gabentest manchmal einreden. Aber der Nutzen für mich selber bei meinen Gaben, das ist Beiwerk. In erster Linie sind die Gaben dafür da, dass meinen Mitmenschen gedient wird und dass das Reich Gottes gebaut wird. Das dient letztlich Gott, wenn wir uns einander mit unseren Gaben ergänzen und ein Rädchen ins andere greift. Ein kurzer Vergleich dazu, um das zu verdeutlichen. Zugegebenermaßen wäre es etwas unappetitlich, der Vergleich jetzt. Der führt aber etwas sehr Wesentliches vor Augen. Habt ihr auf dem Nachhauseweg am Straßenrand schon mal einen Finger oder ein Auge liegen sehen? Ja, ich weiß, gruselige Vorstellung, tut mir leid. Aber ist euch das schon mal passiert, dass da ein Finger lag oder ein Auge? Vielleicht ein luxierter Finger? Ich hoffe nicht, dass euch das passiert ist. Falls es doch der Fall sein sollte, dann habt ihr ein unbrauchbar gewordenes Körperteil gefunden. Ein Auge oder ein Finger ist nämlich nur dann sinnvoll, wenn er fester Bestandteil eines ganzen und lebendigen Körpers ist. Genauso ist es mit mir und meinen Gaben. In meinen und deinen Gaben liegt die Handschrift Gottes. Es ist sein freundliches Geschenk. Und der Wert meiner Gabe ergibt sich aus dem Zusammenspiel mit den Gaben anderer Menschen. Daher ist es sehr schade, wenn zum Beispiel eine Gabe ungenutzt bleibt oder nur für mich selber, nur zum Selbstzweck eingesetzt wird. Paulus macht dem Timotheus hier deutlich, nutze deine Gabe, sie stammt von Gott, gebrauche sie für deine Mitmenschen. Damit erweist du einen großen Dienst und baust somit Reich Gottes. Durch die letzten beiden Verse des Predigttextes 15 und 16 macht Paulus dann deutlich, dass eine Gnadengabe gleichzeitig auch eine Gnadenaufgabe ist. Der Timotheus soll sich auf das Ausleben seiner Gaben konzentrieren. Der Begriff, den Paulus dort für konzentrieren schreibt, stammt aus dem Training von Athleten. Timotheus soll sich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Leuten mit komischen Lehren, die nach Aufmerksamkeit schreien, die ihn seine Aufmerksamkeit binden wollen, sondern er soll sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, auf seine Gaben. Gott hat ihm diese gegeben, damit er sie einsetzt. Und wenn er sich dabei nicht beirren lässt, dann wird er daran auch Fortschritte erleben und das wird nicht zu übersehen sein. Das schreibt Paulus in Vers 15. Ein Beispiel, wie ich mir das ungefähr vorstelle, was Paulus bei Timotheus hier meint. Und zwar war ja der Michael Sternkopf die letzten beiden Tage hier bei uns in der Gemeinde. Erst am Freitagabend in der Jugend, wo Jugend- und Teenkreis beide eingeladen waren, und gestern Vormittag Männerfrühstück. Und ich habe mir auch die Erlaubnis von Michael eingeholt, dass ich das heute so teilen darf. Der Michael Sternkopf ist in meinen Augen eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Seine Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, finde ich, das ist sowas von offensichtlich geworden. Der hat so eine unfassbar sympathische Art, so eine leidenschaftliche Ausstrahlung. Das ist krass. Und dabei bleibt er sowas von bodenständig und demütig. Der macht überhaupt nicht auf, ich bin ehemaliger Profifußballer. Der ist sowas von auf Augenhöhe unterwegs. Das ist eine ganz besondere Gabe, die er hat. Als er am Freitagabend angekommen ist, habe ich erstmal Hallo zu ihm gesagt. Frag ihn erstmal, soll ich du oder sie sagen? Er so, ach Quatsch, hör auf damit, ich bin Michael. Und dann haben wir uns erstmal ein bisschen unterhalten. Ja, das war total angenehm. Wir haben uns erstmal schön über Fußball unterhalten und so. Ja, Mainz 05, wie sie damals 2004 aufgestiegen sind. Er so, ach ja, und alles und so. Der wusste natürlich auch wieder alle möglichen Sachen. Erstmal ein bisschen verquatscht. Bestimmt so ein paar Minuten. Deswegen musste die Jugend auch noch ein bisschen warten, bis es dann losging. Und das war einfach, ja, das war der Grund. Das war einfach auch ziemlich lustig. Und das hatte was Fröhliches. Das hatte so was Mitreißendes. Und er hat sowohl beim Männerfrühstück als auch beim Jugendabend total offen und bereitwillig einen Einblick in sein Leben als Profifußballer, aber vor allem auch als Mensch gegeben. Das war sehr beeindruckend. Durch seine gesamte Botschaft ist deutlich geworden, er will Jesus groß machen. Einfach herausragend. Das ist seine Gabe, die er von Gott geschenkt bekommen hat, mit Leidenschaft auf Augenhöhe berichten, was Gott in seinem Leben bewirkt hat. Gleichzeitig ist da aber auch noch Potenzial, um diese Gabe noch mehr zur Entfaltung kommen zu lassen. Der hat so viele Dinge, die er erzählen kann und möchte, dass er ohne Punkt und Komma reden kann. Der Jugendabend ging ja ein wenig länger als erwartet. Der war schwer zu bremsen. So viel zu 20, 30 Minuten erstmal erzählen. Wie viel waren es? 90, 100? Irgendwie so. 2,5 Stunden, ja, genau. Genug, ja. Also das sprudelt aus ihm raus. Den Kern im Blick behalten, Wiederholungen minimieren, an einem Erzählstrang dranbleiben, nicht 7, von dem man 5 nicht zu Ende erzählt. Das sind so Dinge, da geht noch ein bisschen was. Und das war so lustig, wie am Jugendabend immer wieder gefragt hat, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Das hat er immer wieder gemacht. Und dann immer der Verweis auf Peter, ne, Peter? So, das war einfach eine total unnachahmliche Art, mit eben diesen, ich sage jetzt mal, technischen Dingen, wo Luft nach oben ist, die ich ihm auf liebevolle Art und Weise auch gespiegelt habe, aber so klar geworden ist, da ist eine Gabe und da entsteht schon so viel Frucht, der brennt dafür und das ist einfach der Hammer. So können wir uns das vom Prinzip hier vorstellen, wie Paulus das hier in etwa gemeint hat, was er da dem Timotheus schreibt. Die Gabe von Michael Sternkopf ist offensichtlich. Gott wirkt durch diese Gabe. Er bewegt Menschen. Der Michael erlebt darin und er kann dies weiterhin auch gerne tun, und seine Mitmenschen erfreuen sich daran. Reich Gottes wird damit gebaut. Und wenn er da dran bleibt und sich nicht beirren lässt und vielleicht auch noch an der einen oder anderen Feinheit arbeitet, dann kann diese Gabe noch mehr aufblühen, als sie es ohnehin schon tut. Und die Fortschritte, sie werden nicht zu übersehen sein. In diese Richtung möchte Paulus den Timotheus ermutigen. Eine Gnadenaufgabe ist gleichzeitig auch eine Gnadengabe. Ja, andersrum. Ja, ich habe vergessen, dieses Bild eben zu zeigen. Lassen wir das. Eine Gnadengabe ist gleichzeitig auch eine Gnadenaufgabe. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir versuchen, das im Blick zu haben, uns dabei nicht ablenken und beirren zu lassen. Jetzt habe ich viel über Gaben geredet. Ich möchte mit euch nur zum Ende versuchen, ins Praktische zu kommen. Ich kann dir und jeden Einzelnen von euch heute Morgen nicht deine Gabe nennen, wo du dranbleiben solltest, wo vielleicht eine Veränderung sinnvoll ist. Das kann ich dir nicht sagen. Aber was ich machen kann, ich kann dir einige Fragen mitgeben, die du sowohl hier als auch darüber hinaus mit Gott bewegen kannst. Denn bezüglich der Gaben weiß er wohl am besten über dich Bescheid. In 3 Richtungen will ich dir verschiedene Fragen mitgeben. Und die für mich wesentlichste Frage will ich dir zuerst stellen. Für wen lebst du wirklich deine Gaben? Wie sehr tust du es vielleicht doch für dich selber und nicht für Jesus und deinen Mitmenschen? Zu dieser ehrlichen Selbstreflexion will ich dich immer wieder einladen. Regelmäßig. Ich erlebe es als Herausforderung, dass mein Ego immer wieder anklopfen möchte. Egal wie toll und geistlich meine Aufgabe ist. Es braucht dabei immer wieder Gebet. Und dass wir unsere Gaben regelmäßig und bewusst, ja, Gott als Opfergabe hingeben, vor ihm hinlegen und sagen, Gott, mach du etwas daraus. Du hast sie mir gegeben. Wenn du dir hierbei nicht sicher bist, wie du bei anderen Menschen ankommst, frag gerne einen Mitmenschen, der dich wirklich gut kennt. Frag ihn um einen ehrlichen Rat, wie er dich einschätzt und wie du bei ihm ankommst. Das kann sehr hilfreich sein. Denn diese Frage, für wen lebst du wirklich deine Gaben, zielt auf unsere Grundhaltung ab. Ich erinnere noch einmal, ohne Jesus, Deutschklausur, Inhalt, Note 6. Wenn dieser Schritt bei dir nicht da ist, brauchst du die anderen gar nicht weitergehen. Dann möchte ich dir als nächstes die Frage nach deinen Gaben stellen, ob du diese kennst und wie du diese entdecken kannst. Welche Gaben hast du? 3 Blickwinkel dazu, die dir helfen können, deine Gaben zu entdecken oder Bestätigung dafür zu erhalten, wenn du die vielleicht schon weißt. Als erstes die Selbstwahrnehmung. Was denke ich, wo meine Begabungen liegen? Hilfreich ist hierbei oft, was dir Freude bereitet, was dir leicht von der Hand geht. Die Noten in den Schulfächern können auch Hinweise liefern, wo du begabt bist, wo Lehrer dich bewertet haben, das macht dir gut. Ein Gabentest, den du durchführst, kann hier natürlich auch eine Hilfe sein. Ich wollte dir jetzt nicht schlecht reden, indem ich gesagt habe, die zielen immer darauf ab, dass man sich nur um sich selbst dreht. Das stimmt ja nicht, aber Mit der Voraussetzung, dass die grundsätzliche Haltung stimmig ist, ist so ein Gabentest ein sehr gutes Werkzeug. Also zuerst erstmal gucken, was nehme ich selber wahr. Das nächste ist die Fremdwahrnehmung. Wie schätzen andere Menschen mich ein? Wo sehen die meine Gaben? Das halte ich für eine extrem wertvolle Hilfe, ergänzend zu meiner Selbstwahrnehmung. Ein ganz wesentlicher Grund, warum ich hier heute stehe und hoffentlich in meiner Gabe als Pastor lebe, ist, dass mein Jugendleiter damals mich angesprochen hat, als ich so 19, 20 Jahre alt war. Das war ein ganz wesentlicher Baustein. Die Rückmeldung von anderen kann mir auch die Augen öffnen, woran ich wirklich Freude habe. Denn das kommt rüber durch Mimik und Gestik, durch Ausstrahlung. Oder ob ich durch das Ausüben gewisser Dinge jemand anderes sein möchte, der ich gar nicht bin. Deshalb braucht es neben Selbstwahrnehmung auch Fremdwahrnehmung. Und der dritte Blickwinkel, der durch diese beiden Dinge hindurchwirkt, ist der Blick von Gott. Bestätigt Gott meinen Eindruck, den ich von meiner Gabe habe? Hier ist Gebet auch wieder ein Schlüssel und auch das Gebet von anderen. Und dann ein Hören auf das, was will Gott mir sagen? Was will er mir zeigen? Sowohl mir direkt als auch durch meine Mitmenschen. Da kommt wieder Selbst- und Fremdwahrnehmung zusammen und Gaben ergänzen sich. Und die dritte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie sehr lebst du aktuell in deinen Gaben? Wie sehr stimmt deine Begabung und dein Leben im Moment überein? Woran du das ganz gut prüfen kannst, ist, wie viel Zeit du in deiner Woche mit Dingen verbringst, die deinen Gaben entsprechen. Und wie oft du dich in Dinge investierst, die offensichtlicherweise nicht deinen Begabungen entsprechen. Bitte versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Es geht mir nicht darum, sich selbstsüchtig auf Kosten der Familie oder des Umfeldes durchzusetzen. Manche Dinge müssen einfach gemacht werden und da gibt es keine Wahl. Fürs Toilettenputzen braucht man im Regelfall keine Begabung vom Herrn. Das muss man einfach machen. Und je nach Lebenssituation ist der Anteil an Zeit, den man frei gestalten kann, mehr oder weniger. Aber mitunter machen wir Dinge auch aus falscher Verpflichtung, oder weil wir ein falsches Bild unserer Gaben haben. Wenn ich einen Platz einnehme, der überhaupt nicht meinen Gaben entspricht, dann lebe ich an meinen Stärken vorbei. Und ich nehme womöglich auch noch jemand anderes diesen Platz weg, der die entsprechenden Gaben dafür hätte. Und die andere Seite ist die, dass wir unsere Gabe ungenutzt lassen, obwohl das ein Geschenk von Gott ist und gleichzeitig auch eine Aufgabe. Auch hier bei dieser dritten Frage, wie sehr lebst du aktuell in deinen Gaben, empfehle ich wieder das Gebet und den Versuch, Gottes Reden zu hören, auf eigenem Wege und durch Mitmenschen. Gott kann dir auf verschiedenem Wege zeigen, wie sehr du aktuell in deinen Gaben lebst. Und wo vielleicht eine Veränderung dran wäre. Mit diesen Fragen möchte ich dich nun allein lassen. Oder was heißt allein? Alleine mit Gott. Dass du mit Gott ins Gespräch darüber gehst. Jetzt und in nächster Zeit. Möge er dir zeigen, was er dir zeigen möchte. Möge er dich stärken und bestätigen, wo du es gerade brauchst. Alles mit Blick und Fokus auf ihn, der die größte aller Gaben gegeben hat. Und dann will ich dir Mut machen, lebe in der Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Gott segne uns darin. Amen.